Ich glaube, es läuft.
Es läuft. Ja.
Gucken, ob er übersteuert.
Ja. Stößchen, Axel.
Chin Chin Kali.
Finest Rock! Time for Finest Rock!
Oh, Bertas.
Wie am ersten Tag.
Wie auf dem Donnerstag, obwohl heute Dienstag ist. Wir haben eine sehr ungewöhnliche Aufnahmezeit, aber wir haben auch ungewöhnliche und tolle Themen, wo so ein paar Sachen zusammenkommen, die man noch gar nicht auf dem Schirm hat.
So soll es ja auch sein. Wir wollen ein paar Perlen vorstellen, ein paar vielleicht auch unbekannte, unseren Hörerinnen und Hörern unbekannte Alben noch einmal näher bringen. Und auch erzählen, warum es Perlen für uns gibt.
Vielleicht darf ich erwähnen, also was ich dabei habe. Ich habe vielleicht das größte Rätsel der Musikgeschichte vor mir liegen.
Wir hatten ja letztes Mal schon den Club 60 am Start. Diesmal hast du wieder in der, ich sag mal, in der Mottenkiste gegraben und hast wieder was herausgeholt. Was, wo wir alle sagen... Ja, das kann sein. Mensch, was der Axel da wieder gefunden hat. Toll.
Ja, aber vielleicht, also wenn wir heute über den Club reden, dann die beiden sind ja beide gefeierte, also vielleicht haben wir hier Club Alkoholik.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Könnten wir auch bald zugehören.
Geben wir uns mal Mühe.
Ja, müssen wir uns ein bisschen ranhalten.
Gut, genug gequatscht.
Nein.
Kommen wir zur Musik, Carly. Was hast du denn an Perlen mitgebracht, die keiner hören will?
Sehr guter Einstieg. Ich habe mitgebracht von Alice Cooper drei Alben, die kein Schwein hören will. Und die aus meiner Perspektive zu Unrecht verschrien sind als die Koks-Piss-Alben von Alice Cooper.
Ja, aber man hört es halt raus.
Totaler Scheiß. Also kann sein, ein bisschen vielleicht, aber... Aber ich will auf zwei Sachen heute eingehen. Ich möchte einmal sagen, warum es die Perlen für mich sind. Und ich möchte auf der anderen Seite auch nochmal dafür ein bisschen Werbung machen, dass man sich diesen Alben öffnet und sich diesen Alben einfach ein bisschen hingibt. So, also, es sind drei Alben von Alice Cooper, die erstens zu Unrecht verschrien sind als schlechte Alben. Zweitens, die auch in allen Biografien, in vielen Büchern, Artikeln und so weiter quasi nicht vorkommen. Also wie so eine Vakuumschale Anfang der 80er bis Mitte der 80er, die irgendwie so rausfällt und
Albuma,
eigentlich erst wieder...
Albuma non grata.
Genau. Und die eigentlich erst wieder startet mit den beiden, mit dem Album, wo er clean ist, nämlich mit Constrictor. Darüber hatten wir schon eine Folge, beziehungsweise Constrictor und Raise Your Fist mit... eben Raise Your Fist mit Ken Mary, Kip Winger und wir hatten über Kane Roberts ja gesprochen. Also diese Phase ab dann Mitte der 80er, die ist sozusagen auch dann wieder irgendwie im Blickfeld, dann auch danach mit Trash und Hey Stupid und so weiter, aber diese Phase Anfang der 80er bis Mitte der 80er, also quasi 5 Jahre benebelt, in der Nase
genau,
verschwunden.
Also völlig viel Alkohol war auf jeden Fall mit dem Spiel und andere Substanzen, die auf dem Index der Polizei stehen.
So. Und ich möchte drei Alben besonders hervorheben. Es sind mehr Alben, die so ein bisschen in diesem Nirvana verschwunden sind, aber besonders drei Alben. Und ich nenne sie jetzt einfach mal. Es ist 1981 Special Forces. Es ist 1982 Zipper Sketches Skin. Und 83 Dada. Und die drei Alben erscheinen in Folge und man muss ja auch letztendlich sagen, es war eigentlich eine relativ produktive Zeit, also relativ schnell hintereinander. Alben, die auf Major-Labeln rausgekommen sind, alle bei Warner Brothers rausgekommen und so weiter. Und ich möchte starten mit Special Forces. 81 rausgekommen ist ein Album, wo, also nur so nebenher, Craig Crumpf spielt Schlagzeug.
Oh.
Ja, der unter anderem bei Paul Stanley auf dem Soloalbum auch Schlagzeug gespielt hat. Unter anderem Studio-Mucker, der auf Special Forces Schlagzeug spielt. Ansonsten Mike Pinera an der Gitarre und Dwayne Hitchings sind sozusagen die beiden Masterminds, wenn man so will, die von Flush the Fashion da schon viele Songs mit Alice Cooper geschrieben haben und die letztendlich Special Forces mit Alice Cooper zusammen schreiben. Das heißt,
das Songwriting war so eine interne Geschichte. Sie haben mich jetzt keinen geholt, wie Ende der 80er, wo dann die ganzen Hits mit Desmond Child entstanden sind, sondern alles selber gemacht.
Ja.
Na gut, deshalb sind es vielleicht nur so ein Pimmel-Songs. Also das war jetzt nicht zu hören.
Also Special Forces 1981 rausgekommen. Wie gesagt, die Band, die auf dem Album spielt, sind auch die Leute, die die Songs schreiben mit Alice Cooper zusammen. Absoluter Anspieltipp ist Who Do You Think We Are? Der Opener von dem Album ist eine absolute Killer-Nummer. Man muss es sagen.
Das sind ja, ich glaube, also vielleicht um den Sound einzuordnen, sind es ja tatsächlich, wo man raushört, hey, das ist Ende der 70er, Anfang der 80er, wurde auf der ganzen Welt genau so eine Musik gemacht. Sondern mit den Synthesizern und die Schlagzeugarbeit und auch dieses Songwriting, wo man auch die Produktion, die einfach auf diese Zeit hinwirken oder hindeuten.
Ja, bedingt. Weil ich finde, für ein 81er Album und was sie auch 81 aufgenommen, produziert, gemixt, gemastert und so weiter haben, finde ich, hat es einen sehr trockenen Sound. Es gab viele, auch schon in der Zeit, sehr überproduzierte Alben und das ist das gar nicht. Man hört die Gitarren, man hört das Schlagzeug, man hört den Bass klar raus. Es ist nicht überproduziert.
Nee, eben. Also Anfang der 80er, deshalb rede ich ja nicht von Ende der 80er, wo ja alles in die Soundmaschine reingeworfen wurde und per Echo 100-mal verstärkt.
Ja.
Also ich finde diesen Sound sehr typisch Ende 70er, Anfang 80er, was ja nicht schlechtes ist. Also man hört aber sofort raus, wann sind sie rausgekommen und entstanden.
Ja, aber also nur Anspieltipps, wie gesagt, der Opener Who Do You Think We Are, übrigens auch eine Nummer, die sie in den letzten Jahren auch, also die Alice Cooper Band oder Alice Cooper, auch ins Live-Programm mit aufgenommen haben. Ein absoluter Anspieltipp ist You Look Good in Rags und letzter Anspieltipp Vicious Rumors. Das sind so
tolle Band.
tolle Band und toller Song. So, dann 82 kommt Zipper Sketches Skin raus und ich finde zu Unrecht ein Album-Artwork, was verschrien ist. Es ist ganz geil gemacht. Auf dem Album-Artwork sind quasi die kompletten Texte, also alles an Lyrics quasi runtergeschrieben. Ist sozusagen eine, wenn man so will, eine Bleiwüste, in der Alice Cooper als rot markiert sozusagen oben geschrieben ist. Und das Wort oder die Worte Zipper Sketches Skin sind mit so einem Blut, mit so einer Blutfahne sozusagen unterstrichen. Und ich finde es irgendwie auch aus heutiger Perspektive ein ziemlich artsy Cover und, zu Unrecht, also wirklich zu Unrecht verschriebenes Artwork. Hier ist es so, dass auch Mike Pinera und John Nitzinger, die beiden sind, die hauptsächlich die Songs mitschreiben. Auch Eric Scott ist wieder mit an Bord am Bass, der auch bei, also letztendlich das Songwriting-Team, das auch bei Special Forces sozusagen am Werk war. Zipper Sketches Skin ist das einzige Album, von dem nie ein Song live gespielt wurde und zu dem es auch keine Tour gab. Niemals. Also danach war er sozusagen so hinüber. Also Alice Cooper, unser Protagonist.
Alkohol ist für mich was Spirituelles. Finde ich großartig.
So, was soll man noch sagen? Lass mich kurz die Anspieltipps einmal kurz sagen. Zorro's Accent, erster Song, auch der Opener, ein absoluter Anspieltipp. Dann Make That Money, Scrooge's Song, war ein Song, der eigentlich gedacht war von Alice Cooper zu einem Konzeptalbum über Scrooge, also die Weihnachtsgeschichte von Dickens. Geil gemachter Song, auch ein totaler Anspieltipp. Und ich muss einmal gerade gucken, Adaptable, Anything For You, auch absoluter Anspieltipp. Also das ganze Album kann man sich gut runterhören. Es ist so ein bisschen, es nimmt sozusagen den Sound von Special Forces auf, aber ich finde Zipper Sketches Skin geht nochmal mehr in so eine Art von Punk angehauchter New Wave Richtung. Oder?
Wie Anfang würdest der 80er, ja. Das ist der Stil. Ne? Also aufgegriffen und so klingt's.
Oder willst du nur irgendwas anderes dazu sagen? Vom Sound her ist es Anfang der 80er ein bisschen New Wave, ein bisschen Punk, ein bisschen...
New Wave passt am besten, finde ich, ja.
Ja. Also, so viel zu Zipper Sketches Skin. Wie gesagt, keine Tour, nie was davon live gespielt. Das nächste Album ist 1983 Dada und ist quasi ein großer Wendepunkt, weil hier komplett niemand von der Band, die vorher dabei waren, irgendwas mit dem Album zu tun haben, sondern Alice Cooper, Bob Ezrin und Dick Wagner schreiben die Songs für Dada. Ein Spitzenalbum, was aber mit den vorigen Alben eigentlich nichts mehr zu tun hat. Es gibt keinen richtigen Schlagzeug, es wird alles mit Fairlight Drums sozusagen programmiert, was für die Zeit schon sehr, sehr ungewöhnlich ist, weil es sehr aufwendig ist. Und für die Zeit auch ziemlich gut gemacht ist, muss man sagen. Und Dick Wagner, alles an Gitarren, Bass, fast alles an Bass und Gitarren, oder Gitarren alles, Bass fast alles. Bob Ezrin ist eben mit dabei und schreibt Songs mit den beiden.
Gut, Bob Ezrin ist ja auch der ganz frühe Begleiter genau. der Band, also als Alice Cooper noch Alice Cooper Band waren.
Ganz genau. Also Bob Ezrin ist sozusagen von der Alice Cooper Band, als es sie noch gab. Absolute Anspieltipps von Dada sind ganz unterschiedliche Sachen. Ich möchte mal zwei Sachen nennen. Einmal No Man's Land und Dyslexia und Scarlet and Sheba. Das sind so die drei Nummern, die ich mal erwähnen will, wo ich auch jetzt gar nicht ich bin jetzt gar nicht so sehr auf die Texte eingegangen. Ne? Wenn man die Alben hört, also sowohl Special Forces, Zipper, Sketches, Skin und auch Dada, wenn ihr die Sachen anhört, lest euch die Texte durch, weil die Texte, die Alice Cooper schreibt, sind immer geil, aber gerade bei den drei Alben hat man das Gefühl, sie sind sehr geil.
Darf ich sagen, spirituell beeinflusst?
Mhm.
Okay. Hm?
Das kann man sehr gut sagen. Okay, so, also um das einmal abzuschließen, das sind so die drei Alben, die aus meiner Perspektive zu Unrecht verschrien sind, gleichzeitig aber auch Perlen für mich sind, weil es die drei Alben sind, die ich viel gehört habe, als ich angefangen habe, überhaupt Mucke zu hören oder überhaupt irgendwie Alice Cooper zu hören. Constrictor war eins der ersten Alben ja und Raise Your Fist. Und dann kamen aber eben relativ schnell diese Alben dazu, weil sie günstig zu erstehen waren. Es stand Alice Cooper drauf und sie waren günstig zu erstehen. Und ein
roter Preis dran, das so. Sieht immer.
Ganz genau.
Ja.
Und wie gesagt, gerade Special Forces und Zipper Sketches Skin waren Alben, die ich echt gerne gehört habe und die auch bis heute für mich wirkliche Perlen sind, weil sie aus zu Unrecht verschrien sind. In diesem Sinne, hört da rein, lest euch die Texte durch und hört einfach in diese drei Perlen rein von Alice Cooper.
Das lohnt sich sowieso immer, einfach solche Alben sich nochmal hervorzuholen. Also ich habe diese Scheiben bestimmt dann eben auch 40 Jahre nicht mehr gehört, weil sie damals an mir runtergerauscht sind. Und ich habe jetzt durch deine Idee, diese Scheiben aufzunehmen, mal wieder reingehört und denke, ja, das ist dieses typische Ende 70er, Anfang 80er Gedönsel und wie gesagt, spirituell inspiriert. Und es ist auf jeden Fall lohnenswert, sich so ein eigenes Bild zu machen. Also sie hauen mich jetzt nicht um, aber das sind trotzdem Scheiben, die eben ihren Platz verdient haben, auch im Regal.
Definitiv. So, aber genug zu Alice Cooper und den drei unterbewertetsten Alben seiner Karriere. Hin zu...
Zum größten Rätsel der Musikgeschichte.
Neben dem Club 60.
Neben dem Club 60. Ja, und dieser Club Alkoholism ist noch eine andere Geschichte. Aber dieses größte Rätsel der Musikgeschichte, den nähern wir uns an, weil wir reden über Jimmy Barnes. Und über Jimmy Barnes haben wir ja schon gesprochen, weil er war ja derjenige, der mir das schönste Konzert meines Lebens beschert hat. Und da haben wir ja diese erste Verbindung mit Alice Cooper und mit Harald Juhnke. Weil dieser Herr, dieser Jimmy Barnes, hat auf dieser Bühne so viel Freude gehabt am Musizieren und war gleichzeitig knüppeldick, wo ich denke, das ist doch mal eine schöne Kombination, die ich eben nur bei dem Herrn Barnes gesehen habe und eben bei Herrn Juhnke und weiß, dass Alice Cooper auch immer knüppeldicht war.
So, und so ist nämlich die Verbindungslinie.
Die erste.
Die erste Verbindungslinie. Und genau, du hattest es schon gesagt, wir haben über Jimmy Barnes schon gesprochen, aber eben in dem Kontext Konzerte und Konzerterlebnisse mit viel Emotionen, wie es bei uns üblich
ist. Echte Gefühle.
Echte Gefühle, wie es bei uns üblich ist. Aber heute hast du ja sozusagen nochmal anderes
mit. Leiten wir Jimmy Barnes nochmal her, eben seine Geschichte ist also von daher interessant. Da gibt es noch eine andere interessante Parallele. Jimmy Barnes, geboren 1956 in Schottland und ausgewandert nach Australien. Da klingelt es bei einem und sagt, Mensch, das haben doch AC/DC auch gemacht. Richtig. Und diese Parallelen, ein paar kommen eben noch dazu. Wobei das Schöne ist, dass Jimmy Barnes ist ausgewandert mit seiner Familie oder seiner Familie mit ihm nach Adelaide. Und meine Schwester hat das auch gemacht. Und ihr Mann wird auch Rockstar, aber das tun wir mal in einer anderen Geschichte nochmal erzählen. Jedenfalls Jimmy Barnes, in Schottland geboren, nach Australien ausgewandert und dort wurden dann alle guten Schotten ja zu Rockstars. Und Jimmy Barnes hat das in den 70er Jahren bis 1983 bei der Band Cold Chisel gemacht. Und die haben in Australien abgeräumt wie blöde und haben alle Stadien gefüllt. Und dann war die Zeit zu Ende und Jimmy Barnes hat gesagt, ich mach mal solo weiter und werde ein paar schöne Scheiben auf den Markt schmeißen. Und das hat in Australien ganz wunderbar funktioniert. Und dann kam dieser Blick, und jetzt kommen wir zu diesem großen Mysterium. Das dritte Album sollte erscheinen und da haben die Amerikaner gesagt, Mensch, hier dieser Jimmy Barnes in Australien, der hat so viel Erfolg, das müssten wir doch hier mal noch verkomplettieren. Also zum richtigen Ding machen. Und das heißt, die Major-Label Geffen hat gesagt, komm Jimmy, komm mal rüber. Wir machen jetzt hier mal ein Gesamtpaket. Du kannst machen, was du willst, such dir die Songs aus. Aber wir haben hier ein Team für dich zusammengestellt mit Desmond Child als Songwriter und Produzent, mit Jonathan Cain von Journey als Produzent und auch als Songwriter und mit Jim Vallance, der Typ, der mit Bryan Adams die ganzen Hits geschrieben hat.
Also ein echtes Dream Team.
Also vier Top-Songwriter. Jimmy Barnes kann Songs schreiben. Natürlich kann Desmond Child Songs schreiben, hat er ja spätestens mit I Was Made For Loving You hat das bewiesen.
Allerspätestens.
Und Jonathan Cain von Journey, kein Thema. Und Jim Vallance, wie gesagt, mit Bryan Adams, wo man sagt, ja, nicht ganz unerfolgreich.
Darf ich kurz einwerfen, dass ich Desmond Child bei Instagram folge und gerade seine Söhne irgendwie auf eine Uni gehen oder so und er das irgendwie mit seinem Mann da total am Abfeiern ist? So, das wollte ich nur kurz hier einwerfen.
Fertig. Das ist jetzt eine sehr wichtige Information an dieser Stelle.
Ja, ich wollte es nur einmal kurz, weil mir das bei Desmond Child gerade einfällt.
Ja, kommen wir noch zu. Also gut. Also Dream Team im Grunde, wo man sagt, hey, schreibt man zusammen Songs und bringt die auf dem Album, ihr habt freie Hand.
Vor allen Dingen, wenn man sich auch überlegt, was das gekostet haben muss.
Ja, so. Aber dafür eben Geffen. Und Geffen, Geffen muss man sich ja, war das Label Aerosmith, Guns N' Roses, Tesla. Und die haben jetzt eben gesagt, okay, wir brauchen jetzt hier nochmal so ein richtiges Push-Dingen, wo wir eben den Melodic Hard Rock, wo wir ein Album rausbringen, was alle umbläst. Und die Voraussetzung, Geffen als Major-Label, eben von Aerosmith, von Guns N' Roses und von Tesla, mit diesem Dream Team an Songwritern und einer Schar an sonstigen Musikern, die auch mit dabei sind als Gastmusiker, wie Neil Schon von Journey spielt ein Solo, Jolyn Turner ist mit dabei, Huey Lewis, wo sich der geneigte Fan einfach die Finger leckt und sagt, boah, das muss ja das absolute Hammer-Ding sein. Ein Hammer-Ding sagen wir ja sehr häufig, aber das Ding ist wirklich ein Hammer-Ding. Und das Ding kam Ende 87 raus. Und was ist passiert? Nüschte.
Ah, hier ist nichts passiert. Du hast eben gesagt, sag nochmal, Australien natürlich.
Ja, in Australien ist es ein Selbstläufer. War es in 4 Sekunden auf Nummer 1.
Genau, aber Rest der Welt, nichts.
Wenig. Auf jeden Fall in USA, wo das Ding normalerweise als Rakete hätte abgehen können, wenn es ordentlich promoted wird. Aber das Ding kam noch nicht mal unter die Top 100. Und das Ding ist ein Skandal, weil dieses Album einfach, und ich meine, ich habe das jetzt 100.000 Mal in meinem Leben gehört und sage, das gehört zu den Alben, wo man sagt, naja, das ist ein Standardding, das gehört in jede ordentliche Plattensammlung, weil es ist kein Ausfall drauf. Es ist sehr ordentliche, handgemachte Rockmusik, es sind auch die radiotauglichen Balladen drauf. Es ist alles drauf, was ein ordentliches Hit-Album braucht, ohne Ausfall. Und das Ding ist, dass ich mich auch dann erinnere, dass 1988 oder 87, 88 das Ding an mir vorbeigerauscht ist, wo ich es hätte mitbekommen müssen von diesem Potenzial, was da ist. Also ein Major-Label, was sagt so, hey, wir hauen hier so ein Hammer-Ding raus mit Songwritern, die eben die Galaxie erobern können und mit Musikern, die es sowieso drauf haben und hier noch ein paar Gäste und mit, wenn die Promotion gepasst hätte, dann wäre das Ding heute in aller Munde wie Slippery When Wet. Das ist so dieser Status. Und das ist nicht passiert. Und das wundert mich, dass da die Promotion total versagt hat und das Ding komplett untergegangen ist.
Also sozusagen ein Mysterium.
Das erwähnte ich bereits.
Ja, ich wollte es nur noch mal unterstreichen, dass wir jetzt wieder auf einer Spur sind, wie mit dem Club 60, auf einer Spur, die du aufgedeckt hast, lieber Axel. Lieber Kommissar Axel. Ich nenne dich auch nur noch Herr Kommissar, glaube ich. So, und wir haben das, also nicht wir, du hast es aufgedeckt. Und wir müssen da dranbleiben, so ein bisschen, glaube ich.
Im Grunde müssen wir dranbleiben.
Das Im Grunde ist, schon.
Ich glaube, dass also alle Zeitzeugen außer mir sind entweder, also die ja. Macher da dran, ja. können sich nicht dran erinnern, sind tot.
Oder
sind
auf Instagram mit anderen Sachen beschäftigt.
Oder sind verheiratet oder irgendwas, weiß der Geier was.
So.
Naja, und dann kommt man natürlich an diese Information nicht mehr dran. Es ist, wie gesagt, ein Mysterium, aber wenn man sich das Ding rausholt, Jimmy Barnes, Freight Train Heart. Wenn man dieses Album sich auf der Musikplattform seiner Wahl einfach reinpfeift, auch mit diesen Eindrücken, die ich gerade geschildert habe, und dann sagt so, und dann fragt man sich normalerweise, wieso kenne ich das nicht? Wieso wird das nicht im Radio rauf und runter gedudelt? Und deshalb gebe ich auch keine Anspieltipps, weil das Ding eben durchgängig eine Bombe ist.
Das sind doch schöne Abschlussworte.
Ja, wobei als Abschluss würde ich gerne sagen, man hört es und dann möchte man in Champagner baden.
Ah, das ist ein schöner Abschluss. Rede und wir können versprechen, unseren Hörerinnen und Hörern, dass wir da dranbleiben. Kommissar Axel und sein Kompagnon Kali bleiben da dran für euch.
Aber bis dahin habe ich natürlich noch einen weiteren Tipp.
Nein, natürlich. Ich wollte dich nicht. Ich wollte dich jetzt nicht abschneiden.
Du schwätzt immer so rum.
Hör mal, ich supporte hier deinen Kommissarstatus.
Ja, ich meine, du kommst hier mit diesen Pillealben und dann komme ich hier mit was Richtigen und dann machst du dich lustig über mich.
Das ich ist denke, auch nicht das richtig. Sollten die Hörer mal ein bisschen entscheiden.
Ja gut, das sollen sie tun.
Vielleicht sollten wir so einen Poll aufmachen.
Deal.
So.
Ah, dann guckst du aber. Gut, also liebe Hörer, vor allen Dingen habe ich jetzt noch was im Köcher. Und zwar gehen wir in das Jahr 1993, also 30 Jahre her. Da kommt ein Album raus von Jimmy Barnes, das nennt sich einfach nur Heat. Und auf diesem Album sind 16 knackige, balladeske und sonstige runde Songs drauf. Alles, was das Herz begehrt. In meinen Augen und Ohren noch besser als Freight Train Heart. Ohne diesen Brimborium mit, wir haben vier superklasse Songwriter, sondern das war dann tatsächlich auch so eine Bandarbeit. Von Jeff Neal an der Gitarre und Jimmy Barnes und Tony Brock am Schlagzeug hat auch so zwei, drei Sachen beigesteuert, aber keine externen Sachen wie Desmond Child, der eben hitgarant ist. Und dieses Album, dieses Heat-Album, da ist von vorne bis hinten 16 Knaller-Songs, wo ich auch keinen hervorheben möchte, weil die alle super gut sind, super gut produziert, eben auch das ganze Spektrum, was man haben möchte, wenn man gute Rockmusik haben möchte. Ein paar Rocker, ein bisschen was Balladeskes, bisschen, also Gefühle. Und einfach nach diesem Album würde ich sagen, da hat man das Bedürfnis, ein Bierbad zu nehmen.
Ah, Champagnerbad, Bierbad, da ist doch alles dabei. Für jeden was dabei. So, aber ich möchte das nicht so stehen lassen, weil die drei Alben, die ich vorgestellt habe, echte Perlen sind. Während deine zumindest ja in einem Teil der Welt abgefeiert wurden. Diese drei, die ich vorgestellt habe, wurden nirgendwo abgefeiert. So, und jetzt kommst du. Das heißt, jetzt ist ein bisschen die Frage, wer hat die echte Perle vorgestellt? Und das müssten wir eigentlich unsere Hörerinnen und Hörer da draußen am Äther fragen.
Das machen wir. Wir Welche? Können natürlich diese Subperlen, die du ja gemacht hast, können wir mal nach Australien schicken. Wenn das da auch Nummer 1 wird, dann hast du gewonnen.
Nee, es geht ja nicht darum, was die Mehrheit sagt. Es geht darum, was die echten Perlensucher sagen. So, die Geschmack haben.
Das wusste ich gar nicht.
Doch. Und
dann, wenn du sagst, hast du natürlich recht.
So.
Jetzt möchte ich noch zum Schluss, weil der Name ja nochmal gefallen ist, wo wir ja diese, wir haben dann ja oder herausgefunden, dass es ja ein paar Schnittpunkte von Alice Cooper und eben Jimmy Barnes gibt. Das ist also einmal diese Freude am Trinken.
So.
Wobei eben der gute Alice hat ja den Absprung dann 83, 84 geschafft, von diesem spirituellen Weg herunterzukommen. Und Jimmy Barnes hätte es beinahe in Ruin getrieben, auf jeden Fall, wo er sich dann mit ein paar anderen Sachen noch verspekuliert hat. Aber das ist eben diese Sache, ja, Musiker und Alkohol, du kennst davon nichts, kann ein riskantes Ding sein.
Ja.
Aber nochmal, die zweite Schnittstelle ist tatsächlich Desmond Child. Desmond Child, der 2 Jahre nach dem Freight Train Hard Album mit Alice Cooper zusammengearbeitet hat und eben diesen Mega-Hit Poison und Bed of Nails hat er, glaube ich, auch mitgeschrieben. Also diese Hit-Singles von dem Album Thrash, wo du sagst, ja, ne, und da ist wieder so eine Verbindung, wo ich mich manchmal frage, wie spirituell ist das Leben?
Das frage ich mich auch. Und mit dieser Frage, denke ich, können wir unsere Hörerinnen und Hörer entlassen und versprechen aber, dass wir einen Poll machen werden mit dieser Frage der versunkenen Perlen. Und nicht die Frage, welches Album haben mehr Leute gehört? Darum geht es gar nicht. Es geht darum, welches Album ist eine wirkliche Perle?
Ich habe sie ja gerade vorgestellt.
Ich ja auch. Ja. Und deswegen werden wir sagen, Mensch, ihr müsst abstimmen. So, und da denke ich aber
gerne,
auch...
Gerne euer Feedback, weil das ist tatsächlich interessant. Auf jeden Fall. Und wir werden natürlich, da das zum Glück durch meine Hände geht, wird das Ergebnis, steht eigentlich schon fest.
Vorwärts immer, rückwärts nimmer. So, in diesem Sinne können wir euch versprechen, schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt
Finest Rock!